Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Hubis Bundeshaus. Die bekannte, renommierte Serie mit unserem Weltwoche Bundeshausredakteur Hubert Moser, der sich schon in Weihnachtsstimmung befindet. Bevor wir aber das Jahr Revue passieren lassen, Hubi, erste Frage. Wir haben die Sanktionen, die EU-Sanktionen gegen den Gbagbo, die jetzt zumindest bei der Weltwoche, nicht bei den anderen, ein bisschen weniger bei den anderen Medien, zu reden geben. Der Gbagbo, Schweizer, Generalstabsoberst, hat geschafft bei der UNO, OSZE und so weiter. Ein renommierter Mann äußert sich insofern nicht auf EU-Linie, als er den Ukraine-Krieg ein bisschen anders beurteilt. Seine Thesen sind anders. Wird jetzt von der EU sanktioniert? Ihr Reiseverbot, seine Vermögenswerte sind beschlagnahmt. Er sitzt in Brüssel fest. Der Bundesrat, haben wir jetzt gehört, macht nichts. Was haltest du von dem ganzen Fall? Wie beurteilst du den Fall Gbagbo?
Ja, also zuerst mal muss ich sagen, sorry für den Ausdruck, aber das ist einfach eine Schweinerei. Das kann man nicht anders sagen. Wie kommen die dazu? Die EU, die behauptet, in der Ukraine ihre Werte verteidigen und zu denen gehören die Meinungs- und Redefreiheit. Wie kommen die EU-Kommissare dazu, einen Schweizer Bürger, der eigentlich nichts gemacht hat, auf die Sanktionsliste zu setzen? Das finde ich absolut unter jeder Rakete. Und unter jeder Rakete, dass hier nicht der Bundesrat interveniert und öffentlich Druck macht, sondern dass er sagt, ja, muss hinterschick dran, ich bin nicht mal sicher, ob das stimmt, etwas machen. Ich meine, man muss es begreifen, wenn man auf der Sanktionsliste drauf hast, kommt man da fast nicht mehr drauf. Ich mag mich erinnern an den Irak, oder wenn es ist das Iran, wenn sie gegen die Iran-Sanktionsliste gemacht haben, sind da Bürger hier, die hier in der Schweiz gelebt haben, drauf gekommen, und die sind fast nicht mehr drauf gekommen. Das hat Jahre und Jahre gebraucht und Interventionen von Politikern, es probiert die drauf zu nehmen, die sind nicht drauf gekommen. Und das, genau das ist genau das Problem, weil man das Vermögen da beschlagnahmt. Er darf nicht mehr in die EU durch- und einreisen. Ich meine, das sind rechte Sachen. Und das alles nur, weil er eine andere Meinung hat zum Ukraine-Krieg. Ich meine, das ist einer der renommiertesten Kriegsanalysten, die wir hier in Europa haben, der den Krieg anschaut, und zwar aus allen Blickwinkeln. Das kannst du doch nicht kommen und sagen, wird der jetzt auf die Sanktionsliste, weil der nicht das sagt, was ist, nicht passt. Mhm.
Du hast die Rolle vom Bundesrat angesprochen. Der Bundesrat sagt, sie seien mit dem Gbagbo in Kontakt. Das hat die Weltwoche herausgefunden. Der Gbagbo sagt, das stimme nicht. Bei der letzten Bundesratspressekonferenz hat sogar der Beat Jans gelacht. Hat gesagt, ja, mit dem Fall hätten sie sich gar nicht befasst. Hat am Weltwoche-Bundeshausredakteur David Biner gesagt, ja, das sei dann aber kein Problem, dass die Schweizer weiterhin, sie würden den Schweizer immer noch empfehlen, in die EU ausreisen. Wie beurteilst du das Verhalten von der Regierung, wo offenbar gar nicht stimmt, was sie sagen? Also sie sagen nicht das, was der Gbagbo sagt, ganz etwas anderes. Wie beurteilst du das Verhalten von unserer Regierung in dieser ganzen Causa Bo? Ist das für dich eine Staatsaffäre? Ist das zu überspitzt? Wie beurteilst du die Schweizer Regierung?
Also es könnte jetzt wieder eine Staatsaffäre werden, wenn es so weitergeht, wenn sie so weiter so umlegen. Wenn das also stimmt, dass sie sich gar nicht mit dem Bo gemeldet haben. Aber man müsste sich das also mal schreiben. Die da öffentlich protestieren, wenn irgendwo im Iran eine Frau verhaftet wird oder so, und das Parlament verlangt, dass man da protestiert, wenn im Iran eine Frau oder irgendwo verhaftet wird. Aber da wird ein Schweizer Bürger auf eine Sanktionsliste gesetzt, der eigentlich massive Nachteile für ihn mitbringt, für sein Leben. Weil da ist nichts mehr gleich wie vorher. Und da macht der Bundesrat nichts. Die werden so unter Druck kommen, wenn die das weiterhin so lernen. Weil die ganze Geschichte hat Potenzial, um einen riesigen Skandal anzuwachsen. Das tut jetzt noch so ein bisschen umköcheln und plötzlich hat es jetzt ein richtiger Skandal werden. Weil vor allem ist da natürlich nicht die EU-Abstimmung da. Und das zeigt euch doch das wahre Gesicht von der EU, wenn die da einfach unbeschuldene Leute einfach da sanktionieren. Was machen die erste Mal, wenn wir da die ganzen Gesetze und da nehmen mit der Schweiz? Ich meine, das ist doch die Überlegung, die sich Normalbürger machen. Das ist doch, es kann doch hier so nicht weitergehen. Und der Bundesrat, der muss anstehen und mindestens der äußert, Minister hätte müssen sagen, also bitte, das ist einer von uns, der hat kein, die haben kein Recht, denen zu sanktionieren. Und wir protestieren da mit aller Schärfe dagegen. Das Gleiche vom Verteidigungsminister, vom Beat Janser, war schon gar nichts. Der hat da rumgeschmunzelt, wenn man der David die Frage gestellt hat. Das ist ja lächerlich, was der gesagt hat. Der Bundesrat hat sich nicht damit befasst. Schlimmer! Wenn der Bundesrat sich nicht befasst, dass ein ehemaliger hoher Offizier auf die Sanktionsliste kommt, sehen Sie ja positiv, dass die Sanktionen wir nicht übernommen haben, sonst wäre der hier euer Vermögen eingefroren.
Jetzt hat die Sonntagszeitung, beziehungsweise die NZZ am Sonntag, hat gefragt in einem Artikel, es ist einer von den einzigen gewesen, muss man auch sagen, der über den Jacques Bo geschrieben wurde in der Schweiz. Sonst hört man nichts. Haben gefragt, ist Köppel der Nächste? Jetzt ist natürlich die Frage, oder, was bedeuten die Sanktionen für andere Schweizer Bürger, für gemeinhin, was bedeutet das für dich und für mich? Was ist dir vielleicht auch, meine, du bist jetzt auch nicht ganz so weit weg, deine Thesen sind auch, das stimmt jetzt auch nicht gerade, alles was du sagst, ist auch nicht gerade Mainstream, oder? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Was bedeutet es vielleicht auch, ja, was hat das mit dir gemacht, dass der jetzt sanktioniert worden ist?
Da ist ein kleines Ding, müssen wir korrigieren, das stimmt nicht gerade alles immer, was ich sage. Doch, das stimmt schon, es ist einfach eine andere Sicht auf das ganze Ding. So. Aber genau, das ist es so. Was muss ich denn, wenn ich über den Krieg in der Ukraine schreibe, wir sind ja nicht passt, wenn ich irgendwo über ein Thema, das die EU hoch platziert, wie aber jetzt eure Ukraine-Beziehungen und so, dann kommt man auf die Liste dann drauf und dann kann man nicht mehr einreisen und dann wird man sanktioniert. Das tue ich mir, das ist doch, autoritäre Regime machen das. Sie wollen ja immer werfen, dem Trump und denen vorwerfen, das sind autoritäre Regime. Sie sind ja die autoritäre Regime. Und sie sind ja nicht einmal Gewählte. Das sind einfach irgendwelche Technokraten, die da platziert haben. Ausrangierte Politiker wie von der Leyen, die da einfach platziert haben, weil sie in Deutschland nicht mehr brauchen können. Und die bestimmen das und das und das und das. Ich weiß nicht, außenpolitisch hat doch die EU erstens einmal nichts zu sagen. In Europa, das sind Frankreich und Deutschland, die da Ton abgeben. Je nachdem, eine Abwägung, haben sie das Land noch mit und das Land. Die EU, Außenbeauftragte, die hat nichts zu sagen. Also umso intensiver, die entstehen so auf solche Scheisswische da mit denen Sanktionslisten machen, Tricken und Sanktionen machen. Übrigens, Sanktionen. Die gehen alle zusammen zum Nachteil von uns. Die ganzen Russen-Sanktionen und so, haben uns ganze Energie verteuert hier. Das ist ein Schuss ins Knie, was sie gemacht haben.
Wie beurteilst du die Rolle der Medien, die praktisch nicht darüber berichten? Ist das zu erwarten gewesen? Überrascht dich das? Erstaunt dich das? Regt dich das auf?
Ja, es regt mich schon auf, aber ich bin nicht so pessimistisch wie du. Ich glaube, die Medien werden darüber berichten. Das braucht gerade ein bisschen Zeit. Was sie stört, ist natürlich die Weltwoche. Ja, da wollen wir nicht. Gell? Das sind immer schon renitent, wenn es um die Weltwoche geht und so. Ja nicht. Aber ich glaube, die werden mit der Zeit darüber berichten. Und zwar nicht, weil da ständig das Thema im Raum stehen bleibt. Und wenn sie nicht da sind, werden es die Westschweizer Medien aufgreifen. Die werden gar nicht drum herum kommen, das aufzugreifen. Da bin ich gespannt, wie sie es dann aufgreifen. Ob sie da der Bo in ein schlechtes Licht drücken oder ob sie die EU in ein schlechtes Licht drücken.
Auch das SRF wird darüber berichten. Was ist da deine Vermutung oder deine Prognose?
Ganz sicher werde ich darüber berichten. Sonst machen sie ihren Job nicht. Wenn ein Schweizer Bürger, der prominent ist, im Ausland auf einer Sanktionsliste ist und SRF darüber nicht berichtet, dann haben sie ihren Job verfehlt. Das werden Schiffherren Fernsehen machen. Das ist das ein Thema, das hier die Schweizer beschäftigt. Ich meine, ich sehe ja, dass die Artikel, die wir hier auf der Weltwoche so gemacht haben, die erreichen ja hohe Einschaltquoten. Das heisst, dass das Leute beschäftigt hier. Und das wird kommen. Das wird, die Medien werden darüber berichten. Die Frage ist einfach nur, in welchem Licht. Gell?
Was ist für dich 2025 rückblickend das Thema des Jahres?
Oh, da gibt es mehrere Themen. Aber das zentrale Thema ist natürlich im April. Der Donald Trump, der mit seiner Tafel da ist, die Zolldeklarationen oder neue Zolltarife präsentiert hat. Das hat uns natürlich das ganze Jahr beschäftigt und so. Und, das ist eins so. Und überraschend ist natürlich auch gesehen, dass er, der sich nie zugetraut hat, im Gazastreifen den Frieden hat keine Förderung. Und das ist ja etwas, das ja wirklich erträgt, nur er Kraft hatte, dass die da alle Gefangenen und Leichen zurückgegeben haben, Israelis und so. Und in Ukraine sind schon dran, wobei, da weiß ich nicht, das zieht sich ein bisschen in die Länge. Aber eben die Zolltarife der Frieden in Dingen, das sind Meilensteine gewesen. Und nachher geht es auf schweizerische Ebene, ist natürlich da plötzlich etwas sich gewandelt, wo wahrscheinlich der Ausleser zu Ausland war. Aber hier auch, die ganze Richtung von der Politik hat sich im Verlauf von dem 2025 nach rechts verschoben. Und das sieht man euch vielleicht mal ein kleines Beispiel, dass die SVP plötzlich Asylmotionen durchgebracht hat und so, und zwar eine Reihe. Und das ist schon bemerkenswert. Von daher, das steht euch mit der Person von Pascal Schmidt, von der SVP, Asylverantwortliche, wo zwar ein Asylhardliner ist, aber bei ihm merkt man es nicht so stark wie bei anderen. Und so. Das sind sicher so Punkte, die ich mehr, die im 2025 sind da. Und eines der entscheidenden Punkte, der tiefe Fall von der Bundespräsidentin, der tiefe Fall in Anführungszeichen. Ich meine, die ist gestartet, da hat man sie fast als Königin von der Schweiz gefeiert. Und nach dem ersten Telefonanruf mit dem Trump ist total in den Keller. Und in der Zwischenzeit hat sie ein Problem mit dem Ermotte, wo wegen der Eigenkapitalbasis von der UBS. Es ist ein Problem mit dem Sparpaket, wo sie alles zusammengestrichen haben. Gell? Das sind schon happig. Und das ist im Gegenzug. Ist da plötzlich einer, wo man irgendwie so einen stillen Schaffen vermutet, zum grossen Superstar geworden, der Guy Parmelin. Wo man eigentlich nichts zugetraut hat im Bundesrat, ist dann plötzlich der grosse Königsmacher, der dazu die Amerikaner mit einem cleveren Schachzug, indem sie die Wirtschaftsgeschichte dazu brachten, die Zölle auf 15% zu drücken.
Ist 2025 für die Schweiz ein gutes Jahr gewesen oder ein weniger gutes Jahr?
Ja, also wirtschaftlich gesehen ist es ein bisschen durchzogen gewesen, die ganze Sache. Also das hat natürlich auch mit diesen Sachen zu tun, mit diesen Wirtschaften, Zoll, ganz Geschichten. Aber so mies ist das nicht gesehen. Also teilweise ist das noch recht gut gegangen, aber es könnte jetzt nächstes Jahr könnte schlimmer sein. Weil wenn ich sehe, was alle Unternehmen da, weil das 7.000-8.000 Stellen, die da plötzlich verschwinden, hier und da 2.000, könnte es noch schlimm sein. Der Schweiz geht es natürlich mir besser. Aber was wir Fehler machen, ist, dass wir immer noch viel Zeit verbringen, mit solchen Wogzeichen zu diskutieren, wie im Parlament. Und wir jetzt hier dem Büro für Gleichstellung nur 1,2 oder 1,5 Millionen mehr Geld gibt, damit wir noch mehr Kampagnen machen können gegen Männergewalt und so.
Wer ist für dich der Politiker vom Jahr 2025?
Guy Parmelin, also. Der 15% im Brief, das ist für mich der absolute Topstar in diesem Jahr. In diesem Jahr, der hat euch, das ist ein Zeichen, ein Rekordergebnis bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten, das wird er jetzt nächstes Jahr erzielt. Das ist schon ein Zeichen, dass er absolut da ist.
Wer ist aus deiner Sicht der überschätzteste Politiker von der Schweiz 2025?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, der Cedric Vermuth. Aber das ist vielleicht ungerecht. Er tut einfach aus seiner Sicht politisieren. Aber da gibt es vor allem so in der Mitte also Elisabeth Schneider, solche Leute, die ständig da irgendwo im Fernsehen kommen und da eigentlich nur so komische Sachen erzählen, wo man eigentlich sagt, also was soll das eigentlich? Die keine Pointe, so. Die entstehen. Und vielleicht die GLP-Spitze, der Grossen, der finde ich also. Der ist ja ständig da, irgendwas am Sagen, aber der ist ja absolut nicht top. Und so.
Welche Partei hat dich in diesem Jahr am meisten überrascht?
Ja, das kann man sagen, nicht einmal eine. So. Die SVP vielleicht. Die SVP, die hat dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das der Zeitgeist ist und so, aber die sind ja fast auf 30% im Beruf und so. Und die sind ziemlich, die haben eine gewisse Präsenz mit der 10 Millionen Schweiz, mit der Grenzschutzinitiative und so. die Hellebarden auftritt, das finde ich lustig und genial. Es gibt Leute, die sich darüber aufregen, aber ich finde das wirklich lustig. Und natürlich, wenn das geht, überrascht mich die Schwäche von der FDP, wie die eigentlich so bei der EU so rumgefatterlet haben und so. Und bei der Mittepartie da habe ich das Gefühl, und mit dem Brag ist da wieder alles nur Wischiwaschi, was da kommt. Da sagt jeder etwas anderes da zu dem Thema. Zum EU-Thema ist, glaube ich, nicht einmal eine Meinung noch bis jetzt und so. Da sind schon so, ja, wir sagen es dir und wir sagen es dir irgendwas, wenn es fertig ist und so.
Was ist ausblickend auf 2026? Auf was freust du dich im neuen Jahr?
Ja, ich werde mich sicher mal freuen, dass irgendwann mal die Börse wieder anständig vorwärts ginge, wenn es nächstes Jahr nicht wieder irgendeine komische Ankündigung kam. Nein, aber 2026 also freue ich mich auf die Abstimmung da gegen keine 10 Millionen Schweiz. Wir haben ein paar lustige Abstimmungen, ein paar Geldinitiativen, die zur Abstimmung kommen, wo auch lustig wird sein, dass man das macht. Und nachher wird das ganze Jahr, natürlich die EU, das wird das grosse Thema da sein, immer wieder. Weil das kommt irgendwann im Parlament, glaube ich, im Sommer oder da. Und das wird eine riesige Kiste geben, das wird ein riesiges Theater geben. Und das gibt richtige Bewegung und so. Und da bin ich gespannt, wie das geht. Auf das freue ich mich wirklich.
Ist das der Big Story aktuell für dich, die 10 Millionen Schweiz Initiative? Oder was ist aus journalistischer Sicht für dich? Was ist, where's the beef? Was ist die ganz grosse Story aktuell, Geschichte in der Schweiz? Was ist der grosse Elefant, den niemand will behandeln in der Schweiz aktuell? Was ist die grosse Story?
Ja, für mich ist einfach der Rücktritt vom Cassis. Der hat gepöbtet, der 2027 will er nochmal kandidieren. Also meines Erachtens, wenn du den Sitz will und behalten, die FDP, dann macht der Gescheiter vorher abtreten. Aber das offenbar macht er das nicht. Der will offenbar die EU-Geschichte auch noch durchschaukeln. Ich frage mich natürlich schon, wer soll denn das für den Cassis gehen schaukeln? Vielleicht ein SPler, vielleicht der Beat Jans, der da oben würde wechseln ins EDA. Das ist gut möglich. Aber welcher Bürgerliche geht sich da die Finger verbrennen mit dem EU-Dossier? Dann müsstest du mir noch zeigen, der Pfister vielleicht, der Pfister übrigens.
Wer ist aktuell dein Hoffnungsträger, dein Lichtblick-Politiker in der Schweiz für 2026?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Es hat ja viele so Leute gegeben, die kommen. Aber ich stelle vor allem zum Beispiel bei der FDP und nicht der SVP. Der Silberschmidt. Der ist am Anfang gut gekommen und so. Und jetzt tut er mir fast ein bisschen zu staatstragend kommunizieren und immer noch so. Aber der hat schon ein bisschen Watz drauf. Aber wahrscheinlich geht er dann nachher hier in die Zürcher Regierung oder in die Stadt- oder Kantonsregierung wird er wechseln. Also von daher. Und einer, wo im letzten Jahr so drauf macht, für mich immer wieder ein Lichtblick, ist der Remy Wiesmann aus Solothurn. Der Typ, das klagt jetzt alle. Ob das richtig Mittel sind. Aber der hat so Watz drauf. Und der hat da in dem Solothurn die SVP so im Rüff gepusht und die FDP so abgewatscht da in dem Kanton. Ich glaube, das ist unglaublich. Das ist, ich weiß nicht, von wo er die ganze Energie hernimmt. Und dann ist natürlich das grosse Erwartung. Natürlich auch vom Rösti und auch von anderen, die mit dem ganz Atomzeug, dass das vorwärts machen und dass das wenigstens im Gesetz so verankert, dass man eines Tages, wenn es notwendig sollte sein, Grundlagen hat, um eine neue AKWs bauen. Aber das wird ein schwieriger Gang sein, weil die sind ja schon alle zusammen wie ein Wald verlaufen, ausrufen, die Roten und die Grünen.
Wer ist eigentlich der gefährlichste Politiker von der Schweiz?
Der was? Das habe ich nicht verstanden.
Der gefährlichste Politiker der Schweiz?
Boah, weiß ich nicht. Ich würde sagen mal der Solothurner Michel, der da mit der EU da das Gefühl hat, er denke da das Paradies einkaufen und so. Und durch das, dass er Unternehmer ist, vielleicht glaubwürdiger wirkt, als er tatsächlich ist. Dass man sagt, das ist einfach das kannst du nicht unterschreiben. Wenn du mit der EU ein bisschen beschäftigt hast, kannst du das nicht unterschreiben. Und der Zuber macht das ja nur in seinem eigenen Interesse und nicht im Interesse von der Schweiz und so. Von daher tue ich mir, das ist ja gefährlich am Modus.
Was ist das Geniale an Weihnachten?
Ah, Weihnachten ist so ein Rückding, so ein Jahresrückblick, Besinnung, in sich gehen. Und dann ist über die Tage mal geschäftig zu hören, alles zusammen rührt ein bisschen. Wenn es nicht gerade so ein Jahr gibt wie damals, wo die Hildebrand-Affäre explodiert ist über die Weihnachtstage. Dann wird Politik betrieben, man ist fast so wie ein Friedlich und so in der ganzen Welt. Aber das Problem ist einfach, ich frage mich, wie lange es das Weihnachten hier in dem Land noch gibt. Wir werden so geflutet mit Andersgläubigen, dass irgendwann mal werden sagen, wird ja nichts mehr Weihnachten feiern. Das kann halt jeder für sich. In so einem Ort wird es ermattet, hat ja gar keine Weihnachtsbeleuchtung mehr. Dieses Jahr wollen wir aufheichen. Nein, haben sie aber so höheren Druck gemacht in der Öffentlichkeit. Das ist am Schluss der Glied noch mehr müssen. Aber sonst finde ich Weihnachten ist gut. Es gibt auch Leute wieder Zeit, mit ihrer Familie zu reden. Auch wenn es viel Streit geht und so, aber es gibt eine Zeit, sich da zurückzuziehen und da zu reden, etwas zu essen, etwas zu riechen. Und einmal ungezwungen ein paar Tage da, ohne dass... Das wird die Welt würde stillstehen, als wir.
Letzte Frage. Was ist das überbewertetste Weihnachtsgutzli?
Mailänderli.
Lieber Hubi.
Ich bin mich auch langweilig. Da habe ich zweimal lieber Zimtstern.
Lieber Hubi, danke vielmals. Schöne Weihnachten. Ihnen wünschen wir auch ganz besinnliche Festtage. Geniessen Sie es mit Ihrer Familie. Einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder im neuen Jahr mit Hubis Bundeshaus und Weltwoche Deli Spezial. Ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Ciao zusammen.